seinen Morgen starten mit entspannter Musik, 80er, 90er und das Beste von heute. Ihr habt Radio Frei eingeschaltet. Und jetzt gibt's für Filmfans wieder etwas Besonderes, nämlich unser Filmmagazin.
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Sind Sie wieder sehr entspannt, ein bisschen meditativ, sehr konzentriert, während das hier läuft. Haben wir beide jetzt aus dem Fenster geschaut, wahrscheinlich nochmal überlegt, welche Filme haben wir heute eigentlich. Erstmal, hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Denn wir haben einiges zu besprechen die nächsten zwei Stunden. Wir haben jetzt mal durchgezählt, wenn wir es am Ende schaffen, du musst heute besonders schnell sprechen, dann das haben wir 10 Filme zu bewerten. Das ist eine ganze Menge.
Ja, ganz überraschend sind es irgendwie ganz viele geworden. Manchmal schauen wir ja auch schon Filme vorher und dann laufen die irgendwie alle nacheinander an und manchmal einfach sehr gebündelt. Und so ist es auch heute. Viele verschiedene Genres.
Ja, Fortsetzungen auch. Also Fortsetzungen auch von Filmen, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Original gibt, wie bei Ullala. Da ist mir wieder eingefallen. Ja, es gab ein Original, wo jemand seinen Familienstammbaum überprüft. Und dann feststellt, Moment, er ist ja eigentlich nicht nur Franzose, sondern hat noch ganz andere Wurzeln, von denen er es nicht ahnte. Da gibt es eine Fortsetzung, dann Insidious, wir haben mal geschaut. Das ist, was war das jetzt?
Der sechste.
Der sechste Teil.
Ja, wir mussten auch ganz schön überlegen.
Wir mussten überlegen, gibt es also auch schon seit 16 Jahren. Und Insidious selbst heißt, du hast jetzt nochmal nachgeschaut. Heimtückisch
war es, genau. Ja. Boah, jetzt hast du mich ja. Stimmt, haben wir extra nochmal nachgeschaut, weil wir es selber auch nicht wussten.
Ja, heimtückisch, wieder was gelernt. Also das haben wir. Wir haben für Kinder was dabei. Wir haben für Arthouse-Konnoisseure was dabei.
Für Deutsch und Französisch habe ich das gefühlt gerade. Mindestens 2 französische Produktionen und mindestens 3 deutsche Produktionen. Also es ist auf jeden Fall diesmal ein bisschen europäischer, würde ich sagen.
Und gleich reden wir über einen Kinderfilm, da bist du ja immer für zuständig, weil du bist der Vater von uns. Masopilami werden wir gleich besprechen. Und vorher gibt's Musik auch aus einem weiteren Kinderfilm, den wir hier intern bei Radio Frei jüngst erst geschaut haben, nämlich die Titelmusik aus Das letzte Einhorn von der Band
Slowburner.
Ist ein Slowburner, es darf auch, wer schon möchte, darf auch jetzt schon tanzen.
Mountain and the last lion roars at the last dusty fountain in the shadow of the forest. Though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last. And you look to the north, and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. Without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn.
Amerika mit The Last Unicorn, der Titelsong aus dem Animationsfilm, das war aber noch ein klassischer Zeichentrickfilm, Das letzte Einhorn aus dem Jahr 1982. Haben wir jüngst geschaut hier im internen Kreis bei Radio Frei. Wir interessieren uns ja hier auch unter Kollegen und Kolleginnen für Filme und versuchen immer mal was zu schauen. Ich habe jetzt diesen Film das erste Mal gesehen und wir, Patrick, haben uns überlegt, man muss, wenn man so ein Filmmagazin vorbereitet, mit einem actiongeladenen Song beginnen. Das haben wir hiermit getan. Ist ein wenig eine Schmonzette, aber trotzdem ein Ohrwurm.
Könnte schon fast auch Richtung Trash-Song der Woche gehen, muss ich gestehen. Aber ich, auch hier nochmal ganz kurz, das ist auch so ein Klassiker, wo man gar nicht so genau weiß, warum eigentlich. Eigentlich ein sehr spröder Film, auch was die Struktur betrifft, finde ich ihn sehr schwierig. Also, dass das, wenn Leute sagen, oh, der ist schön, verstehe ich nicht, was die da sehen. Ich finde ihn ehrlich gesagt sogar eher schwierig und auch die Figurenkonstellation schwierig. Also da müsste man wirklich auch mal genauer drauf gucken. Aber der Song ist natürlich berühmt, vielleicht ist der Film deswegen auch so groß geworden und es ist wirklich ein sehr, obwohl, wir haben ja eben auch gesagt, das Orchester kommt ja ziemlich früh dann eigentlich im Refrain, ist ja schon ganz schön pompös auch.
Das stimmt. Und interessant ist, ich glaube, damit hat es viel zu tun, das macht ja auch Filme aus, dass es davon abhängt, in welchem Alter Menschen diesen Film, Das letzte Einhorn, geschaut haben. Und wer ihn vielleicht als 10-Jähriger oder als 13-Jähriger geschaut hat, da hat das schon nochmal eine andere Wirkung, kann ich
mir vorstellen. Ja, ist auch ab 12 freigegeben. Also das ist sowieso so eine Schnittmenge, für wen der eigentlich gedacht ist. Ne?
Er ist also nicht für die ganz Kleinen. Und das ist jetzt die Frage, ob der erste Kinderfilm, den wir jetzt besprechen, für die ganz Kleinen ist. Du kennst dich da ja besser aus in dem Universum für Kinder. Maso Pilami heißt der Film, den wir jetzt besprechen. Und du musst erstmal erklären, wer oder was ist ein Maso Pilami?
Das ist eine eigene Spezies. Und zwar lebt die natürlich wieder im Dschungel irgendwo in Südamerika und das ist klein und gelb und kuschelig und flauschig und hat einen unfassbar langen Schwanz. Also das ist gelb mit schwarzen Punkten, ist das Tier, nenne ich es jetzt mal. Genau. Das ist ein Also wenn man jetzt den Trailer mal hört, dann kann man sich vorstellen, da hüpft zwischendrin so ein gelbes Vieh und der Schwanz ist, keine Ahnung, zwei, drei, also richtig lang ist der, also mehrere Meter lang. Also damit kann man dann auch kämpfen und schwingen und Zeit vertreiben.
Also stellt euch jetzt immer dieses Tierchen vor, während wir jetzt einen Ausschnitt aus Maso Pilami, dem Kinofilm, hören.
Tief im unerforschten Dschungel Südamerikas lebt das fantastischste Tier der Welt. Das Maso Pilami.
Bring mir das Maso Pilami, aber du musst unbedingt die Regeln befolgen. Beschütze es wie dein eigenes Kind. Pass auf, dass euch niemand bemerkt.
Du sollst geben, nur Esko!
Das war das Marsupilami.
Das war nicht Reinhard.
Das war nicht. Ich könnte man vielleicht ganz gut nachmachen. Ein Ausschnitt aus Marsupilami. Ja. Und als du meintest, du schaust dir Marsupilami an, wusste ich nicht, was du tust. Und du hast mir dann erklärt, das ist was für Kinder. Und es gibt wohl, also wir haben es jetzt auch nochmal aufgeschlagen, ja, das hat ja eine längere Vorgeschichte. Das war ursprünglich eine Comicserie und war schon als Comic wohl in den 50ern das erste Mal zu sehen. Und du kennst es wahrscheinlich durch eine Serie, Animationsserie.
Ja, genau.
Und
ich glaube, so ein RTL-2-Ding oder so war das. Also ich kann mich nur noch an diesen Marsupilami rennt durch den Dschungel und er hat was zu erzählen. Das wird Spaß machen, also auch völlig unrhythmisch. Aber was das Besondere einfach war, das war einfach etwas Ungewohntes in eben einer gewohnten Umgebung, sage ich mal. Und warum ich auf den Film auch gekommen bin, der war bis jetzt Odyssee und Spider-Man, die ja überall auf der Welt alles rocken, was die Kinoshows betrifft, war das der erfolgreichste...
Und die Kinoseele belegen auch.
Genau, war das der erfolgreichste französische Film des Jahres bisher. Also unfassbar erfolgreich. Und im Grunde genommen sehen wir eine Geschichte, bekommen wir eine Geschichte erzählt, wie dieses Marsupilami soll halt gefangen werden und wird auch gefangen und der Übertrag nach Frankreich soll stattfinden, also von Südamerika und man ist ja auch auf dem Schiff und es geht so um, dass so ein Familienvater, der für das gleiche Unternehmen wird gezwungen, eben das, diesen Transport zu machen und der nimmt seine Familie mit. Und so nimmt das Chaos dann quasi seinen Lauf, weil er muss einerseits versuchen, wieder mit, also er ist von seiner Frau getrennt und von dem Kind und die versuchen irgendwie ein bisschen wieder klarzukommen und gleichzeitig haben wir diesen Marsupilami, was halt wirklich für Chaos die ganze Zeit, so, weil es halt so ein kleines verspieltes Wesen ist, was halt macht, was es will.
Das klingt ein wenig, als wenn so Slapstick-Szenen aneinandergereiht sind.
So, und das ist schon mal eine ziemlich gute Frage. Du hast gefragt, ob das für Kinder ist. Ich glaube, ich habe den mit meinem Sohn geguckt, dass wir zwei völlig unterschiedliche Filme geguckt haben. Also ja, wir
Wie
haben...
Wie fand ihn dein Sohn?
Großartig. Der wollte ihn gleich nochmal gucken gehen und mehrere aus seiner Klasse haben ihn auch gesehen. War großes Thema auch auf dem Schulhof. War ich auch überrascht. Und das liegt daran, dass er viel Slapstick hat. Also wirklich ganz, ganz viel Slapstick von den Erwachsenen. Kommt dann auch viel. Aber es kommt auch ganz viel Slapstick, was nur für Erwachsene ist. Also nur im Trailer sieht man mal, da fliegen, es gibt ganz, ganz viele Filmanspielungen, auch eine E.T.-Anspielung gibt es und dann springen die mit so einem Fahrrad und als er so im Slow-Mo in der Luft ist, sieht der eine Fahrradfahrer, dass sein Sattel neben ihm fliegt und er landet dann wo drauf? Auf dem Fahrrad ohne den Sattel. Das ist der Humor
wie bei
des
Mädchen, verstehe.
Ja. Nee, da ist es ja positiver ausgelegt. Hier ist
du wolltest es sich erläutern. Ja.
Ist es ja eher der das ist auch der Humor oder das Marsupilami, das sind alles so viele Erwachsenen-Gags sind da einfach drin und ich war super überrascht darüber. Also, er hat halt es kommt dann irgendwann mal eine Viagra-Pille ins Spiel und weißt du noch, Marsupilami hat einen langen Schwanz. Was passiert, wenn er aus Versehen diese Tabletten
das
isst?
Das machen die ernsthaft.
Das machen die ernsthaft. Und ich saß so drin und habe die ganze Zeit so da gesessen. Was gucke ich hier? Also es war auch richtig frivol teilweise. Und da habe ich mir gedacht, also er ist auch ab 6 in Deutschland freigegeben. Aber ich glaube, Kinder sehen das zu 0%. Die sehen so ein Kind und dann springt das rum. Und dann auf diesem Schiff hat es kämpft auch mal und macht auch mal tolle Sachen. Und deswegen muss ich am Ende auch sagen, mir hat der aus Erwachsener Sicht tatsächlich sehr gefallen, weil der sehr brachial einfach war. Das habe ich nicht erwartet. Und die Frage dann, was man Kindern zumuten kann und muss man das Kindern zumuten? Ich habe auch von der Mutter gehört, die gesagt hat, ne, der ist ganz schön dumm. Fand ich irgendwie ein bisschen unfair, weil das Kino war von Anfang bis Ende dabei. Es wurde viel gelacht, auch über Slapstick, über die Situation-Comic, über dieses, ich sag immer, die Franzosen, die sprechen ja auch immer so schnell und dann hat es immer schon eine ganz andere Dynamik auch, finde ich, was den Humor so betrifft. Und das hat wirklich funktioniert. Und diese dysfunktionale Familie hat man auch sehr ernst und auch sehr viel Zeit genommen und auch den Kapitalismuskritik, die natürlich dann mitschwingt, warum kidnappen wir jetzt dieses Wesen. Und ich war super überrascht, wie dann, und da kommen wir zu dem weiteren Pluspunkt, das ist halt perfektes Kino, weil es halt, wir haben ein Schiff und das ist wirklich ein großes Schiff. Also wir haben noch einen anderen Film nachher mit einem Schiff drin, das ist nicht so toll gemacht wie hier. Und wenn die Action-Szenen sind, gibt auch eine Verfolgungsjagd am Ende, dann ist das richtig eine Verfolgungsjagd und dann hat man auch Spaß dabei und das sind alles so, deswegen fand ich diese Bewertung, das ist altes Kino, altes Slapstick-Kino, 80er Jahre, ein Schlitzohr so ungefähr Film. Das aber herunterzureden, weil es ein anderes Stilmittel aus einer anderen Zeit verwendet, finde ich immer zu einfach. Deswegen kann ich hier nur sagen, mit Kindern kann man den absolut gucken gehen, wenn die Kinder ein bisschen härter, also auch ein bisschen, es ist nicht sehr sanft und es ist auch ein bisschen brachial, aber die Eltern können da auf jeden Fall auch mitmachen, wenn man mal in Richtung übersteigerten Humor und frivolen Humor gehen möchte.
Und für die Erwachsenen habe ich noch einen weiteren Pluspunkt. Jean Reno spielt auch mit. Also wer als Jugendlicher oder als junger Mensch mal Leon der Profi gesehen hat, Rolle von Jean Reno, er hat auch noch ein paar andere in den 90ern gemacht, die bekannt geworden sind.
Die Popo und Flüsse ist ja unfassbar
oder
erfolgreich.
Und so weiter und so weiter. Also das ist vielleicht, wenn man mit Kindern reingeht, dass man sagen kann, der Papa geht wegen Jean Reno rein und die Kinder gingen wegen des Marsupilamis herein. Also kann man sich anschauen, kannst du sagen, ja. Bedenkenlos läuft ja. Im Sinister unter anderem in Erfurt und wir hören jetzt erstmal ein wenig Musik von Van Morrison. Das taucht auch in einem Film auf, den wir dann später noch besprechen werden.
So, jetzt bist
You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She Tupelo, honey, she's an angel of the first degree. She's a sweet, she's the sweetest Tupelo, honey, just like honey, baby, from the deep. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, 'cause our eyes can see. Men within sight, men in granite, knights in armor bent on chivalry. She's a sweetest Tupelo, honey. She's an angel of the free.
Aus dem Film Das Ende der Sterne, der neue Ridley Scott-Film. Die großen Regisseure bringen ja alle gefühlt dieses Jahr einen Film raus, außer ein, zwei verweintlich, die ja noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber nichtsdestotrotz, Van Morrison war das, sehr geschmeidig hier am Samstagmorgen. Und nun sprechen wir über einen Film, von dem ich maximal einen Trailer gesehen habe, aber der Name hat mir was gesagt. Denn eine Arbeitskollegin fährt jedes Jahr immer mehrere Wochen dorthin, nämlich nach Hiddensee. Und ich dachte, na, ich habe ja bisher nur Urlaub mit Hiddensee in Verbindung gebracht. Und Reinhard, du kannst uns jetzt mal sagen, geht's denn um die Urlaubsinsel Hiddensee?
Ja, das wäre schon die erste Frage und ich glaube, das kann man schon mal sagen, der Film erfährt einen großen Zuspruch, weil Leute mit unterschiedlichen Erwartungen eingegangen sind, weil es für viele eben eine Urlaubsinsel ist und sie dann wissen wollten, was das jetzt für eine Art von Film ist. Ist das so ein Reiseprospekt in Filmform. Ja. Was macht dieser Film jetzt genau? Und natürlich die Regisseurin, um die mal gleich zu nennen, Ann-Kathrin Händel, war jetzt nicht an einem reinen Urlaubsfilm und einer Reisedokumentation interessiert. Das könnte auch im Fernsehen laufen. Ich glaube, das war ihr Ansatz, wenn sie schon Kinodokumentarfilme macht, dass sie dann auch irgendwie versucht, etwas Besonderes zu machen. Und die erste wichtige für sie ästhetische Entscheidung war, den Film komplett in Schwarz-Weiß zu drehen. Wir können auch mal einen kleinen Ausschnitt hören.
Und es ist eine Dokumentation, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, ne?
Das also ist eine Dokumentation, kein Spielfilm. Spielfilm.
Das ist Hiddensee. Im Osten der Bodden, im Westen die offene Ostsee. Für den kilometerlangen Weststrand kann man jede Karibikinsel sausen lassen, wird gesagt. Nur knapp 17 Kilometer lang ist sie, an der schmalsten Stelle sogar nur 250 Meter breit. Also klein genug, um zu schauen, wie sich Persönliches und Geschichte ineinander schiebt.
Diese Insel, die ist mit sich selbst beschäftigt.
Hallo, Herr Pastor.
Hallo, schönen Tag.
Als Bürgermeister kann man ja nie allen Ideen und Überlegungen sozusagen, man muss ja immer einen Plan haben, Recht geben und das gefällt einem mehr, einem weniger, das ist halt so.
Meine Mutter und mein Vater, Karl Edward von Schnitzler, haben hier im Juli 1952 geheiratet. Das war ein schöner Mann.
Soweit ein paar akustische Schnipsel aus diesem Film. Also ist das eine Innenansicht der Insel von Inselbewohnern. Ist das der Ansatz?
Das ist der Ansatz von besonderen Inselbewohnern, also von denen, die da schon jahrelang leben.
Gibt es besondere Inselbewohner?
Ja, es gibt berühmte Inselbewohner und das wird dann miterzählt. Ich muss sagen, wir hatten eben auch ein kleines Gespräch mit einer Kollegin. Ich bin relativ unbedarft in den Filmen. Das sollte man ja auch tun. Ich glaube, hätte man die Regisseurin jetzt im Gespräch, würde sie sagen, genau das war auch ihr Ansatz, weil sie wenig Erklärendes in Form von Texttafeln mitliefert. Also oft kommen Leute ins Bild, wo jetzt nicht gesagt wird, Patrick K., Filmkritiker oder so, ja, sondern es kommt einfach jemand ins Bild und das schließt sich nach und nach, was der oder diejenige für eine Funktion hat. Und da kommen dann zum Beispiel im Rückblick vor, dass der Schriftsteller Gerhard Hauptmann da wirklich 17 Jahre gelebt hat, zwischen 1929 und 1946, da auch ein Haus hatte, was heute ein Museum ist, und dann kommt die Museumsleiterin da ins Spiel. Und über Gerhard Hauptmann kann man natürlich auch dann von dieser Zeit der 30er Jahre und der Machtergreifung der Nationalsozialisten erzählen. Gleichzeitig springt man aber auch wieder in die Gegenwart. Wie ist die Insel heute? Wie touristisch erschlossen ist sie? Sie gehört ja mit zu Mecklenburg-Vorpommern, war damals DDR-Grenzgebiet auch. Also war insofern, wer fliehen wollte, wenn wir nachher auch nochmal als Thema haben, der hat das mitunter von Hiddensee ausgemacht. Und da hat man eben dann heutige Leute. Also wir haben eben im Ausschnitt zum Beispiel dann jemanden gehört, als jetzt am Ende es hieß, das war ein schöner Mann. Das bezieht sich auf Karl Eduard von Schnitzler, den die Älteren vielleicht hier unter den Zuhörenden kennen. Das war ein erst Rundfunk, dann später Fernsehmoderator im DDR-Fernsehen, der eine Propagandasendung namens Der Schwarze Kanal gemacht hat und der eben auf Hiddensee geheiratet hat. Und seine Tochter, Barbara Schnitzler, Schauspielerin, die lebt auch noch auf Hiddensee, die lernen wir kennen. Also es ist ein Streifzug durch ganz verschiedene Epochen und Persönlichkeiten. Ich nehme jetzt noch mal eine weitere Persönlichkeit, die ich jetzt vorher nicht kannte, Gret Paluca. Das war eine Tänzerin, die in den 30er, 40er, 50er Jahren, auch zu DDR-Zeiten, dann sehr anerkannt war, berühmt war für Leute, die sich fürs Tanzen und für Choreografie interessieren, die aber auch sich angepasst hat an das System, an die Zeit im Nationalsozialismus und zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin mit aufgetreten ist. Das alles erfährt man in diesem Sammelsurium von kleinen Geschichten in diesem Dokumentarfilm Hiddensee.
Das kann ja alles sehr charmant sein, aber noch sind wir ja im Fernsehniveau. Was ist denn jetzt der Bereich, also wo will er denn hin? Was will er uns zeigen und wie zeigt das uns?
Na, ich muss erstmal positiv sagen, also Fernsehniveau ist es, das kann ich jetzt natürlich jetzt vieles behaupten, schon nicht mehr, weil diese Bilder, die Ann-Kathrin Händel findet, dieses Schwarz-Weiß, das ist schon außergewöhnlich und das sind auch wirklich mitunter sehr starke Bilder, die sie gefunden hat. Manchmal auch ganz bewusst, dass wir uns erstmal orientieren müssen und erstmal nicht genau wissen, schauen wir jetzt irgendwie frontal, schauen wir von oben, ist das irgendwie ein bestimmtes Muster, und dann sehen wir fahren einfach zum Beispiel einmal so parallel zum Strand, das gleich die Eingangssequenz lang, und später sehen wir aber auch den gleichen Strand nochmal von oben, wo ich erstmal 3-4 Sekunden gebraucht habe, um zu erkennen, dass jetzt nicht irgendwie irgendein Gemälde, was an der Wand ist, sondern es ist wirklich von oben Hiddensee gefilmt. Das ist ziemlich gut gemacht und sie nimmt auch manchmal die Perspektive einer Fotografin mit ein, die da auf Hiddensee lebt und die da die Einwohner, zumindest die Jüngeren, gern einkleidet und in bestimmten Situationen inszeniert und fotografiert. Da gibt es auch sehr starke Stellen. Ich kann es jetzt nur beschreiben. Das hebt auf jeden Fall das schon mal über das
Fernsehen. Will er jetzt hin? Also bisher sind wir bei Collagen.
Es bleiben auch Collagen. Das war auch die Kritik, die ich anderswo gelesen habe. Entweder man lässt sich auf die Collagen ein oder nicht. Und das führt sich auch zu unterschiedlichen Reaktionen. Ich habe mich diesmal zurückgehalten. Ich habe erst überlegt, ob ich noch eine Umfrage mache, weil es wäre mal ganz spannend gewesen, wie die verschiedenen Leute das gesehen haben. Ich kann es jetzt nur zum Teil nacherzählen, weil ich erstmal überrascht war, wie viele Leute, die ich kenne, von denen ich gar nicht wusste, dass sie so einen Hiddenseebezug hatten, mir dann erzählt haben, ja, sie waren mal auf der Insel im vergangenen Jahr und manche waren auch zu DDR DDR-Zeiten schon das erste Mal auf Hiddensee. Und die haben eben erzählt, für einige hat das gut funktioniert, weil man eben auch vielleicht schon 2, 3 Persönlichkeiten kannte und einiges von seinem Hiddensee wiederentdeckt hat. Und andere waren mitunter auch ein bisschen enttäuscht, weil es eben dann doch ein bisschen zu meandern war und man nicht genau wusste, was ist jetzt die große Schlussfolgerung des Films, außer dass wir durch die Zeiten und Orte spazieren und verschiedene kleine Geschichten kennenlernen.
Gut, den kann man sich noch im Kino angucken, den Film. Wer jetzt Interesse dran hat, vielleicht auch eine kleine Nostalgiereise zu machen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, wenn die den Namen Hiddensee lesen, auch wie ich vielleicht wirklich in erster Linie erstmal an Urlaub oder an Zeit in den Sommerferien denken und natürlich diese Nostalgieschiene rausholen. Ich denke, für diese Leute wird dieser Film geeignet sein und für wen für diese, noch?
Ja, vor allen Dingen, also das muss man sagen, das fiel auf. Also die Hütte, um es mal so zu sagen, war voll. Der Film lief jetzt ja auch eine Woche lang im Kinoclub und da waren am Ende alle Vorstellungen ausverkauft. Der Kinoclub hat ja 60 Plätze, also das möchte schon was heißen. Und selbst im Lichthaus in Weimar, da sage ich jetzt gleich mal, da läuft er weiterhin auch jetzt die nächsten Tage. Selbst da war es sehr voll. Also mit anderen Worten, erst erstmal für die Leute, die eben, wie du es gerade gut rausgearbeitet hast, einen Hiddensee-Bezug haben. Mhm. Aber ich hatte ja keinen Hiddensee-Bezug, erst auch für Leute, die einfach mal vielleicht sich inspirieren lassen wollen und mal wissen wollen, ja, wer lebt da so, was ist da so. Ich muss aber gleich als Beipackzettel mit dazugeben, es ist eben so, dass ich habe vieles auch nach dem Film noch nachrecherchiert, weil sie mir nicht alles erschlossen hat. Mhm. Weil ich zwar mitbekommen habe, das ist also der Bürgermeister, aha, der ist nicht der beliebteste und dann gibt es eben da auch einen Pastor, der sowas wie der Gegenspieler des Bürgermeisters ist, das kriegt man schon irgendwie mit, aber möchte dann irgendwie mehr wissen, was da los war. Und genauso, und da sind wir jetzt schon beim Übergang jetzt auch zum nächsten Titel. Erstmal noch der Hinweis, dass Hiddensee weiterhin im Lichthaus läuft. Zum Beispiel nächste Woche könnt ihr ihn am Dienstag einfach auch mal nachmittags oder am frühen Abend schauen um 18.45 Uhr. Und ihr könnt auch nochmal gucken, lichthaus.info, wann er genau läuft. Und ein Bezug, das ist jetzt der Bezug zur Musik, die hat nämlich Flake gemacht, heute von der Band Rammstein. Aber Flake ist natürlich, wenn wir über Hiddensee reden, weil er auch schon jahrzehntelang da auch mit hinfährt, im Zusammenhang mit seiner damaligen Band Feeling B da oft gewesen. Die hatten da auch Auftritte am Strand, haben auch zu ihrem 10-jährigen Jubiläum damals 1993, kurz bevor sie sich dann endgültig getrennt haben und Rammstein dann gegründet wurde, da nochmal eine große Hiddensee-Party gemacht. Also Flake hat einen sehr engen Bezug und der Feeling B-Sänger Aljoscha Rompe ist auch auf Hiddensee begraben, weil er da eben auch einen besonderen Bezug hatte. Und im Film hören wir dann natürlich nicht nur Musik von Flake, die er, glaube ich, noch übrig hatte, wenn ich das recht verstanden habe, die er damals aufgenommen hat, die jetzt so mit vorkam. Also er hat da wirklich auch einen großen Beitrag zum Film geleistet. Wir hören auch einen Song von Feeling B, den natürlich die Feeling B-Fans kennen und das ist der Song Artig.
Wir wollen artig sein, drehen, wir wollen alles gerne.
Feeling B mit Artig und dieser Song kommt kurz in der Dokumentation Hiddensee von Ann-Kathrin Händel vor und diesen Film könnt ihr weitersehen im Lichthaus in Weimar. Ich habe schon gesagt, einfach mal gucken unter www.lichthaus.info. Grüße gehen raus an die Hörerin Christel, auch eine Hiddensee-Besucherin und an Martin und alle, die heute noch Geburtstag haben. Und wir kommen jetzt zu einem Film, bereits einen sechsten Teil einer Reihe, Insidious. Wir haben extra mal nachgeschlagen.
Der sechste Teil ist es.
Der sechste Teil, Out of the Fervor. Also ich bemühe mich heute nicht nur gut Englisch auszusprechen, sondern auch die Dinge zu übersetzen, weil das heißt wohl so sinngemäß, naja, Insidious, heimtückisch, Out of the Fervor, die Erweiterung und weiteres oder so. Also es ist irgendwie ganz, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du es gleich erklären, ob im Film sich erklärt, ob das jetzt eine Nebengeschichte zum Hauptstrang ist. Ist das so?
Na,
weil es geht ja ursprünglich im ersten Teil um ein Ehepaar, was in ein verfluchtes Haus zieht.
Naja, nee, also es wird schon schnell klar, man kann in einen Übergang gehen, in eine Welt, in die man übertreten kann, wo Geister leben. Das kann man, oder Dämonen, so. Und die haben manchmal so einen Einfluss einfach auf unsere Realität und das macht das Ganze so grausam, weil es nicht greifbar ist. Und es versuchte immer jemand aus dieser anderen Welt in unsere Welt zu kommen. Jetzt fällt mir dieser Name nicht ein, also jetzt ist egal, aber ist im Deutschen auch nicht so schön gemacht. Auf jeden Fall gibt es diese andere Welt und wir sind jetzt im neuen Teil und es kommt jetzt einfach, haben wir wieder dieses Typische, wir haben eine Familie, beziehungsweise in dem Fall eine Mutter, die eben mit ihrer Tochter da lebt und nach kommt einfach raus, dass sie in diese Welt kommen kann. Und dann gibt es eine Figur in den anderen Insidious-Filmen, ich werde das jetzt spoilern, die ist eigentlich nicht mehr möglich, dass sie auftauchen kann, aber sie lebt in dieser Zwischenwelt. Und so kann man von beiden Seiten quasi versuchen, dafür zu sorgen, dass nicht Einzug in unsere Welt genommen werden kann.
Bevor wir hier weiter mal parallel recherchieren, wer alles mitspielt im neuen Insidious, können wir auch ja nochmal einfach einen ersten Ausschnitt hören aus Insidious, Out of a Fervor. Und so viel kann man vielleicht schon mal sagen, dass natürlich da auch ein wenig gekreischt wird und wir vielleicht gar nicht so viel mehr erfahren, außer dass es natürlich wieder sehr gruselig ist.
Was ist das hier für ein Ort?
Gemma, hör mir zu. Du hast eine Fähigkeit, die ich für unmöglich hielt. Du kannst Dämonen aus dem Ewigreich zurückholen. In die Welt der Lebenden. Für immer.
Wie soll ich das verhindern?
Du bist hier nicht allein. Schlaf.
Hey, alles in Ordnung?
Ja.
Ein bisschen Atmosphäre darf sein.
Ein bisschen Atmosphäre.
Wir kriegen schon mit. Es ist jetzt nicht immer ruhig alles bei Insidious Out of a Fervor. Und wir haben jetzt parallel mal nochmal nachgeschaut, ob man, also ich war jetzt auch neugierig, wer diesmal Regie geführt hat. Aber ich glaube, das ist auch bei der Insidious-Reihe, bis auf die ersten Teile, die ja James Wan hat den ersten Teil gemacht. Der ist natürlich wirklich derjenige, der das auch auf die Schiene gesetzt hat.
Mit Light Manel vor allem. Die zusammen haben ja auch schon Saw gemacht. Light Manel hat ja dann selber auch Regie beim dritten Teil geführt und hat auch die Drehbücher weitergeschrieben.
Beiden bleiben ja auch als Produzenten jetzt
erhalten. Genau, also Blumhouse ist ja noch mit eingestiegen, das ist ja die große Schmiede für, sag ich mal, günstiger produzierte Horrorfilme, die aber innovative Leute im Hintergrund haben. Im Grunde genommen, es ist schon eine Erweiterung, das muss man schon ganz klar sagen. Also wer sagt, oh, die Insidious-Filme, die haben mir gefallen, dieses neue Medium und wie man da rein und rauskommt, das macht es schon viel, viel greifbarer. Aber man muss gleichzeitig natürlich sagen, dass der erste Insidious für uns damals eine Sensation war, weil einfach nichts Greifbares war. Das war die Zeit, James Wan hat eingeführt, viel Tiefe in den Räumen, viel dunkle Schatten und so, viel Bedrohung, die gar nicht da ist, also viel Suspense und das haben die auch hier wieder groß hochgehalten. Also, dass unsere Hauptdarstellerin, unsere vermeintliche Kämpferin auch wieder auftaucht, ist eine wohltuende Sache. Schlussendlich muss man aber ganz klar sagen, natürlich sind die einzelnen Szenen auch, es gibt ja im Kino, gibt es ja auch einen Trailer, wo quasi exklusiv eine Szene gezeigt wird. 3,5 Minuten lang sind die Leute mal völlig verstört. Das ist mega spannend, mega gut auch gemacht. Doch muss man einfach sagen, wird immer so bleiben. Die Familie versucht man tiefer zu machen, funktioniert nur teilweise. Die Figuren interessieren uns teilweise. Und das ist so typisch bei diesen Filmen, dass sie hier manchmal einfach für uns nicht die eigenen Wege gehen, sondern dann, sondern nur Schema F so ein bisschen folgt. Und das finde ich halt immer so schade, weil ich mochte gerade so, es gibt dann am Ende auch so, wie man es versucht zu manipulieren und so, dann ist das auch so ein bisschen actionreicher geworden. Und das war ein toller Ansatz. Ich glaube auch, dass der im Drehbuch eigentlich ganz toll funktioniert, der letzte Akte, also so ein Dreiakte, wenn man es jetzt mal so nehmen möchte. Und das ist wirklich toll gemacht. Und da habe ich mir so gedacht danach, deswegen konnte ich den, so während dem Schauen habe ich mir gedacht, naja, so viel Neues kriege ich gerade nicht, bis auf die besonderen Szenen und ein bisschen die Familie gut dargestellt. Auch, dass es da eine Vergangenheit und eine Gegenwart gibt. Das ist schon ein Kinofilm und das kann auch als alleiniger Film dastehen. Es wird alles auch gesagt, man muss keine 5 Filme vorher gesehen haben. Auf jeden Fall nicht. Aber es ist am Ende nicht, ich meine, wir leben in Zeiten von Obsession oder selbst von Backrooms, die ja gerade das Horrorkino wirklich revolutionieren, auch Hereditary oder Midsommar, keine Ahnung, diese ganzen großen, innovativen Horrorfilme, und das ist das einfach nicht. Das, was Insidious mal war, kommt hier nochmal rüber, aber mehr ist es auch nicht geworden.
Und da müssen wir auch nicht länger drüber reden, da kann man ja auch sagen, das ist dann wirklich nur ein Schatten, wie du es gerade sagst, vom ersten Teil. Und das ist
ja, harte Aussage, aber ja,
so ja, weil diese Reihe ist natürlich immer ökonomische Gründe, immer noch erfolgreich genug ist. Also der 5. Teil, also der vor 3 Jahren erschienen ist, hat eben weltweit fast 200 Millionen US-Dollar genau eingespielt, und da sagt man sich, dann schiebt man jetzt noch einen hinterher, aber wir hören heraus, nicht wirklich eine Empfehlung. Wer sich dennoch Insidious Teil 6 Out of a Fervor anschauen möchte, der kann das tun. Der Film läuft im Sinistar. Das war der Tipp für die Großen, und wir haben auch gleich noch einen kleinen Tipp für die Kleinen.
Aber auch für die Großen.
Wenn es ein Quiz wäre und man müsste jetzt raten, was ist das für eine Musik? Ich glaube, Patrick, du brauchst nicht lange, um da drauf zu kommen,
die Lösung heißt. Das ist ja John Williams, ne, mit dem Hedwig-Theme, was ja so zur Leitmelodie auch der Harry-Potter-Reihe geworden ist.
Und Harry Potter, deswegen bringen wir es, das ist ein kleiner Hinweis, wer jetzt dieses Wochenende, das letzte Augustwochenende unterwegs ist, am heutigen Samstag um 17 Uhr im Cineplex Gotha startet der Harry Potter Marathon. Das heißt also 8 Kinofilme am Stück. Mhm. Das können wir uns ja mal ausrechnen. Also die Filme sind ja mindestens 2 Stunden lang.
Ja, ich weiß ja nicht, welche Versionen sie zeigen. Es gibt ja auch die längeren. Gerade der zweite geht ja 160. Also das ist schon stattlich.
Also ich finde es auch mutig, aber es geht nicht anders. Man hat es hier in Erfurt ja auch gemacht. 17 Uhr zu starten heißt, man hat auf jeden Fall eine Nacht dazwischen. Es werden bestimmt Menschen auch mit Schlafsäcken ankommen. So war es damals hier in Erfurt. Und wenn es 17 Uhr losgeht, ist meine Prognose, hast schon gesagt, wenn auch die längeren Fassungen gezeigt werden mit Pausen, ja trotzdem kurz dazwischen, ist man wahrscheinlich am Sonntag früh, morgen früh um 9 oder so fertig, um 10.
Ja.
Später sogar.
Später würde ich sagen. Also 8x12 bist du Sonntag 16 Stunden nicht raus.
Ja. Das heißt also nochmal, ja, also mindestens mittags. Ich korrigiere mich.
Aber ich glaube, dass das für die Potterheads, die ja auch gedacht sind, also ich meine, du hattest ja damals auch eine schöne Collage da auch so aufgenommen, wie manche Leute auch sagen, naja, das penne ich auch mal. Ach, die Geschichte interessiert mich auch nicht so. Ich habe die letztens auch alle nochmal durchgeguckt, weil ich auch nochmal Lust drauf hatte, und muss sagen, gerade wenn sie düsterer werden am Ende und wenn John Williams so verspielt ist, gerade im Hintergrund ist, gerade wenn Alexandre Desplat, die später die Musik macht, auch mit dem Lily-Theme oder Status, da wird es einfach insgesamt auch düsterer. Und gerade ich bin ja großer Fan von 7.1, Entschuldigung, weil da wirklich so...
Also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.
Genau, wie wirklich auch diese Kämpfe, die sonst immer nur angeboten wurden, die vor allem innen sind. Und das ist ja die große Stärke, dass ja später wirklich das Innenleben der Darsteller uns viel mehr präsentiert werden und nicht nur auf einfachem Weg des Grown-Up-Films oder so. Deswegen... großartige Reihe. Ich empfehle immer, ersten und zweiten Teil zu überspringen und einfach ab Teil 3 einzusteigen, weil dann geht's wirklich zur
Sache. Also das kann man ja auch machen. Also wenn ihr heute nach Gotha fahrt, dann könnt ihr ja auch erst gegen 9 dann aufschlagen. Dann sind die ersten Teile vorbei und dann kann man dann später einsteigen.
Gerade der erste, also wirklich auch vom Schauspiel her, das ist charmant. Da könnte man noch Richtung Kinder gehen, aber beim zweiten schon auch, der war ja auch lange Zeit in Deutschland gar nicht in seiner vollständigen Fassung, den hat man jetzt auch rausgebracht. Aber gerade so ab dritten Teil, wenn wirklich auch gezeigt wird, ich meine, machen wir uns doch nichts vor, wer möchte denn in Hogwarts zur Schule gehen? Also das ist ja, da stirbt ja jedes Mal irgendwie, oder Gefahr ist auf jeden Fall, es sterben nicht so viele, hat mir jetzt jemand erklärt, es stimmt, es sterben wirklich nicht viele, aber gruselig hoch 10, deswegen würde ich nicht immer empfehlen, das nur rein für Kinder zu zeigen.
Also, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch die Nacht um die Ohren schlagen wollt, nach Gotha fahren wollt, ab 17 Uhr am heutigen Samstag, die große Harry Potter nach der Harry Potter Marathon. Und gleich spazieren wir nach ein wenig Harry Potter Musik noch nach Syrakus gedanklich. Musik vom inzwischen über 90-jährigen John Williams. Damals war er noch jung und erst Mitte 70, als er dieses Thema komponiert hat. Hedwigs Theme aus Harry Potter. Und wir spazieren jetzt gedanklich nach Syrakus. Es gibt einen neuen Film mit Charlie Hübner, Spaziergang nach Syrakus. Wir werden gleich darüber noch ein paar Worte verlieren. Ja. Patrick, wenn du es mit einem Satz zusammenfassen müsstest, um was geht's?
Es geht um Fernweh und es geht darum, wie man nicht seine Träume verwirklichen kann, wenn man in einem Staatssystem ist, das einem das nicht erlaubt.
Das Staatssystem heißt in dem Fall DDR und DDR. Die Figur, die Charlie Hübner spielt, ist ein gewisser Paul Gombitz. Und wir hören jetzt erstmal hinein, weil es gab eine Kinotour zu diesem Film Spaziergang nach Syrakus. Da sind auch die Filmbeteiligten, der Regisseur Lars Jessen und der Hauptdarsteller Charlie Hübner in Erfurt gewesen. Mhm. Das Ganze hat bei der Open-Air-Kinoreihe vom Kinoclub stattgefunden im Kulturhof Grünbacken. Ich habe ein paar Eindrücke mitgebracht von der Situation, wie es gewesen ist. Und am Ende hören wir auch ein kurzes Gespräch mit dem Regisseur Lars Jessen und dem Hauptdarsteller Charlie Hübner. Und dann reden wir noch ein wenig über den Film.
Was für dich der Sinn des Lebens?
Und dann machst du es nicht, wa?
Hallo. Ich halte dich aber mit der
Kunst. Ja, wie gesagt, ab Viertel ist ja alles lang safe. Du kannst hier schon mal
Radio frei, hallo. Also es ist alles freiwillig. Ich wollte nur mal wissen, Sie stehen ja hier an. Oh Gottes Willen. Ja, ich wollte nur wissen, Sie scheinen ja echte Fans von Charlie Hübner zu sein. Wer ist ja der größte Fan? Hier, okay.
Also gab es schon ein paar Filme mit ihm, die mich sehr beeindruckt haben.
Zum Beispiel? Also zuletzt lief ja auch hier Der Held von Bahnhof Friedrichstraße.
Den habe ich nicht gesehen, den habe ich hier im Kino nicht gesehen, sondern ich fand, also denke jetzt als erstes an Filme wie Für immer Sommer 90 oder auch Das Begräbnis oder so, diesen Episodenfilm. Dann einer, wo ich nicht weiß, wo er sich mit so einem Mädchen anfreundet, wo ich nicht weiß, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Und er ist einfach so ein Charakter, der mich total interessiert und die Chance, ihn jetzt heute live zu sehen, wäre schön, wenn es noch gelingt.
Was macht ihn denn aus? Sind es eher die Stoffe, die Sie interessieren? Oder sagen Sie, ich mag ihn einfach auch als Typ, als Schauspieler?
Sowohl als auch. Aber ich mag ihn sicher auch als Typ.
Wissen Sie noch, wie Sie ihn entdeckt haben? Der schleicht ja meistens so rein, ne? Wenn man jemanden mag. Ja, manche haben Polizeiruf geschaut oder so. Weiß nicht, wie es bei Ihnen?
Polizeiruf habe ich, daher kenne ich ihn nicht, sondern eher aus diesen Arthouse-Ecke oder Arthouse-Filmen. Und er hat mir, es gibt halt so Schauspieler, die man sieht und die einen interessieren und wo einem der Charakter gefällt, die Art und Weise, wie sie die Rolle anlegen, die Art und Weise, wie sie spielen.
Ganz herzlich den Regisseur Lars Jessen und Charlie Hübner als Schauspieler. Wir müssen uns jetzt mal kurz durcharbeiten. Genau. Ja, herzlich willkommen. Sorry. nach, dass er doch vergleichsweise nach der Tour. Ihr seid seit Sonntag, seit Montag unterwegs, oder?
Wir können die Tage nicht mehr zählen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Was ist Radio?
Ja.
Da in der Ecke.
Sollen wir den
mal vorne auf die Straße?
Ja, genau.
Ich gehe kurz auf die Straße.
Soll ich das auch vorschlagen? Wir gehen kurz auf die Straße. Und dann schon mal wieder. Und dann sich hier reinsetzen. Wow. Ja, hier ist super. Ich freue mich sehr, dass die Filmschaffenden jetzt hier sind von Spaziergang nach Syrakus. Der Regisseur Lars Jessen und der Hauptdarsteller Charlie Hübner. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Hallo, moin.
Ich habe den Film schon gesehen und ich hatte wirklich so während des Schauens gedacht, Fluchtgeschichte, und es wurde aber immer mehr zur Liebesgeschichte. Wie ging Ihnen das? Also war das immer so geplant, dass diese Liebesgeschichte zwischen Paul und seiner Anne, dass die auch so mit im Vordergrund steht?
Ja, natürlich wollten wir jetzt nicht die 39. Fluchtgeschichte erzählen mit wahnsinniger männlicher Heldenleistung. Uns ging es vor allen Dingen darum, was verliert man, wenn man seine Freiheit in einem autokratischen System sucht? Was steht auf dem Spiel? Und da ist natürlich die Liebe zur Heimat, die Liebe zur eigenen Arbeit manchmal, aber vor allen Dingen die Liebe zur Partnerin im Vordergrund. Deswegen wollten wir vor allen Dingen darüber erzählen und nicht so sehr darüber, wie dramatisch und wie tief der Tunnel war, den man graben kann.
Ja, und du hast ja, das merkt man ja im Laufe des Films auch, das Entscheidende, weil es ist schlimmer an Autokratien oder Ideologien, die einem sagen wollen, was man zu fühlen und zu denken hat, ist ja, dass du dich dann an einem Punkt entscheiden musst, wenn du dich frei fühlen willst. Und die schlimmste Entscheidung ist, sich entscheiden zwischen persönlicher Freiheit und persönlicher Liebe. Und das ist für einen Film und für eine Geschichte der größte Schmerz, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da haben wir im Gegensatz zu der Vorlage von F.C. Delius als auch zu der Biografie von Klaus Müller gesagt, den Zahn ziehen wir doller an, weil das ist für das Kunstwerkfilm viel entscheidender, dass wir ins Herz reinkommen.
Es gibt ziemlich genau in der Mitte des Films eine Stelle, das verrate ich jetzt mal doch, wo es für mich dann zu so einem Höhepunkt zwischen dem Ehepaar kommt, also Höhepunkt im Sinne von, sie kriegt mit, dass sie wahrscheinlich die ganze Zeit da belogen, ist vielleicht zu hartes Wort, aber dass er ihr nicht alles erzählt hat, Paul, und stellt ihn dann zur Rede. Und das war so eine ganz starke Szene. Ich weiß nicht, ob man beim Tränen das auch spürt, dass das jetzt eine besondere Szene ist, weil man ja auch einen Drehplan hat. Ich bin da immer ein bisschen naiv, auch als Filmkritiker. Aber merkt man das, dass diese Szene, die sitzt dann, glaube ich, draußen so am Tisch und unterhalten sich, dass das jetzt, das muss sitzen, das ist was Besonderes?
Ja, letztlich muss ja immer alles sitzen und oft sind dann die Szenen, wo die man nur 20 Minuten Zeit hat, die intensivsten, und das war in dem Fall auch so. Der Film war jetzt nicht besonders hoch budgetiert, deswegen gab es oft Szenen, die man schnell drehen musste. Und dann war das für mich natürlich ein Geschenk, mit Charlie Hübner und Lina Beckmann zwei Schauspieler zu haben, die gut eingespielt sind, die sich gut kennen, die sich blind aufeinander verlassen. Und dann denkt man eigentlich nicht so viel drüber nach, sondern man ist dann eigentlich eher im Moment.
Aber es war insofern besonders, diese Szene, auch für uns alle am Set. Man hat ja dann auch, wir haben natürlich Lars, aber auch die Kamera und Regieassistentin. Es gibt so einen Inner Circle, wo man sich in die Augen guckt nach einem Take. Und da war nach dem ersten Take schon klar, weil die Szene war so nicht geschrieben. Die Emotionen waren nicht so hoch geschrieben. Und dadurch, dass Lina Beckmann sich entschieden hat, von vornherein in eine starke Emotion zu gehen, konnte Paul, also ich, konnte auf einmal sozusagen in eine andere Richtung marschieren. Und dadurch kriegte mir die Szene viel größer gezogen, rein schauspieltechnisch, als sie geschrieben war. Und das wurde uns aber, das ist quasi unterbewusst passiert. Und als, ich weiß nicht, der Take war vorbei und als erstes habe ich dem Kameramann in die Augen geguckt, an dir. Dann kamen die Cecile, Producerin, und alle machten so, wollen wir noch eine machen? Ja, komm, lass noch eine machen. Aber da ist etwas passiert, was dann eben so das Wunder des Unterbewussten ist. Und das freut uns natürlich total, dass sie das sofort gewittert haben.
Sie haben es im Grunde eben schon ein bisschen beantwortet. Ich spitze es nochmal als Frage zu, weil wenn man jetzt mit einer Idee ankommt und dann vielleicht auch Geld braucht und sagt, wir machen jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen negativ, wir machen jetzt wieder einen Film über die DDR, dass da manche sagen, ach, jetzt nicht schon wieder. Und ich finde aber, dass der Film mehr ist als ein Film über die DDR, sondern es stecken, und das haben Sie auch schon gesagt, so viele Themen drin. Flucht zum Beispiel. Und ich weiß nicht, und das wäre jetzt die klassische Vorbereitungsfrage auf die Rolle, aber es würde mich interessieren, beschäftigen Sie sich dann auch damit, wenn Sie den Paul spielen, was Menschen zur Flucht antreibt? In dem Fall ist es ein DDR-Bürger, aber wir wissen ja, in heutigen Zeiten viele Menschen fliehen. Die Geschichte der Welt ist irgendwie auch eine Geschichte von Flucht. Also ist das was, wo man sich beschäftigt? Wo zieht er seine Motivation her?
Total. Also Also in dem Fall war das fast ein Urantrieb auch von Lars Jessen und mir, überhaupt das Filmprojekt vor 10 Jahren mal so anzugehen. Dieses Thema, ab bis wann ist eine Reise, ab wann ist eine Reise eine Flucht, ab wann musst du fliehen. Und in dem Fall haben wir uns sehr, sehr lange damit befasst, auch in der Bucharbeit. Was ist, also, weil bis heute Klaus Müller, der Echte, nicht von Flucht spricht, sondern von Grenzdurchbruch und Rückkehr. Und das ist ihm wirklich wichtig und es ist ja total interessant. Das war ja auch wirklich so, dass das für ihn immer um die Reise ging. Und kaum war er in der BRD angekommen, wurde er als Flüchtling begrüßt und als Flüchtling gefeiert. Er aber für sich sagte, das ist doch eine Bildungsreise im Sinne der Aufklärer wie Goethe oder eben vor allem sein großes Vorbild Säume. Und deswegen habe ich natürlich als Schauspieler auch überlegt, wo ist eigentlich das Muss? Also ab wann kannst du nicht mehr anders? Und das ist bei so einer Sache dann wirklich das Gefühl von Unfreiheit, dass du sagst, ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, was ich zu fühlen und zu wünschen habe. Und das ist ein total moderner Gedanke. Also das kann man jetzt ewig ausbreiten, aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich zu lieben, zu denken, zu glauben und zu fühlen habe. Von niemandem. Und das ist ein großes Thema dieses Films.
Sie beide, Sie interessieren sich für Gesellschaft, für Politik. Sie haben den letzten Film auch über Robert Habeck gemacht. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, es läuft ein bisschen auf die Frage hinaus, wie politisch kann auch so ein Film sein, ne? Aber so ein Film wie Spaziergang nach Syrakus darf ja alles sein, ne? Aber ich glaube, man kann sich da ganz viel rauspicken, was man will, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie Ihr Ansatz da immer ist.
Ja, also man kann alles wollen. Entscheidend ist, es funktioniert die Unterhaltung, wird man mitgenommen, wird man berührt in dem Film, schaffen wir das, eine 90-minütige oder etwas mehr als 90-minütige Erzählung so hinzustellen, dass die Leute, die dafür 10 Euro bezahlen, davon was haben, dass sie emotionale Reise mitmachen. Jeder Film ist ja auch eine Reise. Alles andere kommt dann weit dahinter. Aber natürlich wollten wir mit diesem Film, in dieser Zeit ist fast jeder Film politisch. Die Kultur, die Kunst ist schon so ein bisschen im Visier des aufkommenden Autokratismus und da wollen wir natürlich klar Kante beziehen. Deswegen haben wir den Film auch, glaube ich, so gemacht, dass man auch den dunklen, langen Schatten der Diktatur spürt und vor allen Dingen am Ende eben auch, so hoffe ich zumindest, ein Gefühl des Aufbruchs vermittelt. Wo wollen wir gemeinsam hin? Und vielleicht auch ein Stück weit dazu beizutragen, dass wir über das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, auch positiv zu sprechen, bei all der Kritik, die jeder Einzelne hat, das jetzt nicht das Klo runterzuspülen, sondern eben zu gucken, was haben wir daran und was haben wir eben auch für eine Geschichte im Rücken davon, mit dem wir das gut verteidigen können.
Ich finde die Musik auch sehr wichtig, dass dieses Italien-Gefühl transportiert wird. Und im Ohr bleibt natürlich aus dem Abspann von Francesco Wilking das La Chimera. Sie müssen mir noch mal ein bisschen Hintergrund geben. Ist das ein bekanntes Lied, was er noch mal neu interpretiert hat, nehme ich an? Oder wie kam es dazu?
Also die Filmmusik ist von dem Komponisten Jakob Ilja. Der ist im Nebenberuf der Gitarrist der Band Element of Crime. Und die Songs in dem Film sind alle Songs, die wir selber produziert haben, geschrieben und produziert von Benjamin Drees. Und gesungen von Francesco Wilking. Also in diesem Film ist nur ein Originalsong drin von Fabrizio De André, Hotel Supramonte. Und alle anderen Songs in dem Film sind von uns bzw. von Benjamin und Jakob Ilja produziert. Komplett neu für den Film. Und wenn Sie sich so anhören, als ob es Remakes sind, wunderbar.
Das hat ja viel mit Italien als Sehnsuchtsort zu tun. Wir haben es ja gerade gehört, schon Goethe, schon Säume. Aber ja, für uns DDR-Bürger war es auch Sehnsuchtsort. Für Westdeutsche und 50er haben Sie eine Erklärung, warum immer wieder Italien?
Na, ich bin ja nicht empfänglich für Sentimentalitäten, weil da bin ich zu autistisch gepolt. Aber was das Interessante bei Syrakus ist oder auch bei so einer Stadt wie Marseille, ist, dass das einfach die sozusagen Brutstätten unserer gesamten Zivilisation in Europa sind. Also Syrakus und Marseille sind zwei der ältesten Orte dieser Welt. Sie sind über tausende von Jahren alt. Und wenn du dann das einmal gereilt hast in deinem Gehirn und im Herzen, so wie dieser sehr, sehr schlaue Bürger Klaus Müller und auch dieser Paul Gompitz, dann spürst, dass du das mal sehen willst, weil du merkst, da ist irgendwas, da schlummert ein Gedächtnis, was uns ausmacht für heute. Also die Demokratie wurde durch die Hellenen und die Griechen erfunden. Die Römer hatten auch eine sehr starke demokratische Phase. Das liegt alles in den Stadtmauern von Syrakus und Rom verbuddelt. Und dann sagst du, dann mache ich das auch. Ich will mir den Unterschied angucken zu diesem Aufklärer. Dann willst du das auch rausfinden, weil du das durchschaut hast. Du hast das verstanden. Und das ist, wie wenn du rechnen kannst und man sagt dir auf einmal, 1 + 1 = 5. Und du weißt vom Universum und vom Menschenverstand, dass das falsch ist. Aber es gibt Menschen, die sagen, das stimmt. Was machst du denn dann? Dann kämpfst du doch bis zum Ende darum, dass die Welt wieder weiß, dass 1 + 1 = 2 ist. Und deswegen musst du nach Syrakus fahren. Das klingt abstrakt, ist aber ein total krasses Herzensbedürfnis. Und das hat was mit Italien zu tun. Italien liegt natürlich auch toll in der Sonne und am Meer. Das ist dieses Sentiment. Aber das ist eben neben Griechenland, sind diese zwei Länder, da ist alles das entstanden, was wir heute leben dürfen. Und deswegen musst du da als Aufklärer hin. Das ist doch ganz logisch. Also wirklich.
Jetzt die Schlussfrage, die direkt anschließt, nämlich das, was Sie jetzt machen. Sie schauen jetzt Ihren eigenen Film an, sind gerade auf Kinotour. Und ich kann mir vorstellen, so eine Kinotour ist aber was Besonderes. Nicht nur, dass immer Reporter von der Seite ankommen und irgendwas fragen. Das Publikum direkt reagiert und fragt. Ich kann mir vorstellen, dass alle Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, irgendwann vorhin auch schon mal gestellt wurden. Aber wie waren die Reaktionen bislang so?
Also erstmal ist so eine Kinotour was ganz Schönes für uns, weil wir sehr viele unterschiedliche Städte, Landschaften von Deutschland sehen. Sehr bedrückend, wenn man durchs Land fährt, wie trocken die Bäume sind. Die Blätter sind schon von den Bäumen gefallen, fast wie im Herbst. Das bricht einem richtig in der Seele, tut einem das weh. Die Realitäten, in der wir angekommen sind, sieht man bei so einer Reise durchs Land. Und gleichzeitig gibt es einem auch sehr viel Mut und Zuversicht, wie viele Menschen kommen, sich berühren lassen, tolle Fragen stellen. Wir haben wirklich das, was wir in der Gesellschaft vielleicht manchmal zu wenig haben, echten Austausch, manchmal auch Streit. Das ist ganz toll und ganz berührend. Und interessanterweise ist die Resonanz in Nord und Süd, in West und Ost immer gleich.
Und Charlie Hübner, ich habe eben wieder gedacht, ich wusste, dass Sie beliebt sind, aber so beliebt, ne? Sie kriegen das ja immer mit, das ist ja, aber es ist blöd, über sich selber so zu sprechen, aber das ist schon faszinierend.
Ja, ich habe das nicht auf der Platte. Also ich glaube, ich ignoriere das auch absichtlich, weil man ja, sonst kommst du ja auf so ganz andere Ebene durcheinander. Aber es ist natürlich toll, wenn man mit der Arbeit, das ist ja immer eine innere Suche und das ist ja auch manchmal ein bisschen blind, was man damit sich selber anstellt. Und dass das aber irgendwie gewollt oder erkannt ist, ist einfach nur schön. Und es ist total schön zu sehen, dass eben auch in Duisburg jetzt der Bahnhofsvorplatz total schön aussieht wieder. Also es geht einfach voran in unserem Land.
Ist das so? Ja, ich war lange nicht in Duisburg.
Ja, total. Ich habe mich voll gefreut. Ich kenne das Ruhrgebiet sehr gut. Und Duisburg hat einfach jetzt einen sehr, sehr schönen Bahnhofsvorplatz. Und der Bahnhof ist auch saniert. Also die Dinge kommen. Sie brauchen ein bisschen länger, aber die Dinge passieren.
Charlie Hübner, Lars Jessen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Super gerne.
Per le stelle, persi i raggi che la notte rapì ancora. Cerco la luna nel cielo troppo grande, vi si riflette il ricordo tu. La ruota gira senza un perché. Fortuna pacerà me stasera, con il destino finisco a fare pugni, poi penso come un sogno nell'aria leggera, ti cerco sei una chimera, una favola della mia infanzia, cambi e mi stai lontana, mi mostri volti meravigliosi. Nessuno ti appartiene, ti nascondi fra gesti e parole, sei un'illusione d'amore. Oggi
ballo solo con te,
ballo solo con te. Di nuovo fuggi al profumo dell'alba, attenderò la tua luce, con un respiro sento tutto il mare, un confine non apparirà, ti vedo già, la tua semplicità, giorno là. Un giorno la farò mia,
la farò.
Giace con te, il cuore mio irrequieto, sai. Come un sogno nell'aria leggera, ti cerco, sei una chimera, una favola della mia infanzia, cambi e mi stai lontana, mi mostri volti meravigliosi. Nessuno ti appartiene.